Herzlich willkommen zur neuesten Praxisflüsterer-Folge. Heute zu Gast wieder einmal Professor Dr. Florian Beuer von der Charité in Berlin. Wir haben schon Folgen zusammen gemacht, die waren immer sehr, sehr gut, fand ich. Er ist ein total lockerer, inspirierender, angenehmer Gesprächspartner. Er kommt gerade von seiner USA-Reise zurück und steht unmittelbar vor seinen beiden nächsten USA-Reisen. Und wir haben den Termin so gelegt, den wir schon seit Monaten verabredet haben, dass er mit ganz frischen Eindrücken, kommend aus Scottsdale, Arizona, mal die Unterschiede von deutscher Zahnmedizin und amerikanischer, also internationaler Zahnmedizin in den Vergleich setzt, sagt, was er für Beobachtungen macht, was sich hier verändert, wo wir noch gegebenenfalls gut sind, wo wir gut waren, wo andere aufgeholt haben. Also er ordnet es alles mal so ein bisschen ein. Und das ist total gut geworden. Das war eine richtig schöne, gute Folge. Also insofern freut euch auf den lieben Florian. Mein Name ist Christian Henrize. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ab rein ins Gespräch. Ja, lieber Florian, heute wieder zu Gast bei mir zu einer großen Update-Folge. Herzlich willkommen und danke, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Es hat mir vor 3 Jahren schon großen Spaß gemacht und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, als du mich wieder eingeladen hast.
Ja, ich meine, wenn wir darüber sprechen wollen, wie die deutsche Zahnmedizin im internationalen Vergleich steht, mit wem kann ich besser sprechen, wenn ich dich dann mal erreiche zwischen deinen ganzen transatlantischen Flügen, dann muss ich doch mal die Möglichkeit am Schopfe packen, wie es so schön heißt.
Ja, und wir haben den Termin ja gewählt, weil ich gestern erst aus USA zurückgekommen bin. Wir hatten American Academy of Prosthodontics Meeting letzte Woche in Scottsdale in Arizona. Ja, ich habe wieder mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommen, wo eigentlich wirklich die Unterschiede sind und dass, obwohl wir eigentlich ja im gleichen Fach unterwegs sind, doch ganz, ganz unterschiedlich ticken, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Aber bevor wir da einsteigen, Florian, was hat sich bei dir in den letzten 3 Jahren denn getan? Gib doch mal ein kleines Update. Woran arbeitest du? Was ist wie? Wohin hat sich was entwickelt? Zu der damaligen Zeit warst du noch DGI-Präsident. Jetzt hast du, glaube ich, das an deinen Nachfolger übergeben. Erzähl doch mal so ein bisschen was darüber und davon. Rückblick auf die Präsidentschaft und dann steigen wir direkt ins Thema ein.
Ja, das stimmt, genau. Das hätte ich ja schon fast vergessen. Ist schon sehr, sehr weit weg, obwohl ich eigentlich die Präsidentschaft erst Ende November abgegeben habe an Christian Hammicher. Ändert sich dann doch relativ viel. Also als Präsident, wenn man eigentlich die Fäden noch in der Hand hat und eigentlich in alle Entscheidungswege eingebunden ist. Jetzt bin ich Past-Präsident, das ist wahrscheinlich so der im Vorstand, der die meisten Freiheiten hat, der vielleicht wie so, ja, so altersklug dann so ein bisschen Dinge kommentieren kann, aber nicht mehr so im Tagesgeschäft ist, wie das eigentlich noch vor einem guten halben Jahr war. Und es hat mir auf der einen Seite ja eine gewisse Freiheit gegeben. Also ich habe im Januar die Präsidentschaft von Jörg Strupp, der bei Prosek übernommen. Prosek vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Organisation, die sich mit Progress of Science and Education in Ceramics beschäftigt. Also die wurden mal gegründet vor 9 Jahren. Und da war eigentlich unser Fokus ein keramisches Implantat. Das keramische Implantat gibt es so nicht mehr, um das wir uns damals gekümmert haben. Und deswegen wurde der Fokus dann mehr auf die metallfreie prothetische Versorgung gelegt. Und da hatten wir letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Meeting. Wir hatten ein Konsensus-Meeting an der Uni in Madrid. Und da bin ich wirklich stolz drauf, weil Konsensus-Meetings gibt es in der Implantologie sehr, sehr häufig. Also vor allem, wenn wir jetzt über Deutschland-USA sprechen, in 2 Wochen ist das erste globale Konsensus-Meeting in der Implantologie in Boston. Und ja, wir hatten mit Prosek was Ähnliches auf die Beine gestellt, mit 2 Partnerorganisationen. Also Prosek war eine, die zweite war die SEPES in Spanien, also die Prothetische Vereinigung der Spanier, und die SSRD aus der Schweiz, die rekonstruktive Zahnmedizin. Und haben uns dort mit 45 Leuten an der Uni in Madrid getroffen, Reviews vorbereitet, Konsensus-Papers geschrieben, und jetzt vor kurzem ist eine Sonderausgabe im Journal of Aesthetic and Restorative Dentistry publiziert worden, 17 Artikel, und da bin ich echt stolz drauf, weil sowas gab es in der Prothetik bis jetzt noch nicht. Und das ist quasi so mein neues Projekt so ein bisschen. Also nachdem Jörg Strupp sich zurückgezogen hat, ist eine super interessante Gruppe. Also mit Christoph Hemmerle war mit dabei, und wir haben jetzt in den USA vor ein paar Jahren auch eine Division gegründet und haben auch tolle Leute da dabei, von Christian Coachman, John Coyce, Also wirklich Leute, die lang im Fach sind, die was beitragen, mit denen man sich gerne austauscht. Und wir wollen die Idee dieses Konsensus-Meetings nächstes Jahr auch nach USA bringen, haben ein Konsensus-Meeting dort organisiert in Seattle. Und vielleicht nach dem Vorbild, wie es die Implantologie jetzt macht, vielleicht bekommen wir es hin, 2028, also sowas global zu machen. Dass wir mal alle, die in diesem Feld unterwegs sind, weltweit, dass wir die irgendwo zusammenholen. Ja, vielleicht nochmal so ein Mittelding, also ein Konsensus ist immer so ein Mittelding zwischen Wissenschaft und Praxis. Weil oft ist das, was wissenschaftlich, was im PubMed steht, ja nicht unbedingt der Alltag, was in der Praxis gemacht wird. Wenn ich da kurz abschweifen darf, finde ich eigentlich super spannend, was sich also gerade ändert oder was sich in den letzten 3 Jahren geändert hat. Also ich glaube, die Rolle der künstlichen Intelligenz hat sich extrem geändert. Also ich habe da von dir einen sehr interessanten Vortrag auch hören dürfen in Mallorca. Es ist auf alle Fälle so, dass der Impact, den das Ganze hat, dass wir den heute noch so gar nicht übersehen können. Und ich habe eine sehr interessante Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, mit Konstantin von See von der Uni Krems, der da wirklich sehr, sehr tief drin ist. Und der gesagt hat, ja, er arbeitet gerade an einem Projekt, der vergleicht Case Reports mit den Scientific oder mit den Guidelines, die es für Behandlung gibt. Und weil er eigentlich die Vermutung hat, dass die nicht wahnsinnig deckungsgleich sind. Und dass die Case Reports natürlich auch einen gewissen Impact haben, weil natürlich so, wie es gemacht wird in der Realität, aber vielleicht nicht so niedergeschrieben ist, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr würdigen sollten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen finde ich also diese Konsensus-Meetings wichtig, dass man nicht nur das, was publiziert ist in Randomized Clinical Trials und dann, was ja auch so eine Unsitte ist, ehrlich gesagt, es gibt ein paar Originalarbeiten und die werden immer wieder aufgekocht mit Scientific Reviews. Also quasi, es macht sich kaum mehr jemand daran, wirklich klinische Daten zu erheben oder eigentlich viel zu wenig, sondern es werden die Daten nur noch zusammengetragen und wieder nochmal neu ausgewertet. Und das hat natürlich einen riesen Impact, auch wenn man die künstliche Intelligenz anschaut, weil das natürlich die Artikel sind, die häufig zitiert werden und die sich die ganze Zeit selbst zitieren. Also wir haben quasi eine Bias und eine Inzucht in diesen Daten drin. Und deswegen glaube ich, ist so ein Konsensus-Meeting, dass wir das, was wir als Erfahrung mitbringen, die verschiedenen Leute, die da dabei sind und die sagen, okay, wenn das jetzt vielleicht die Datenlage so ist, lass uns die Datenlage mal genauer beleuchten, lass uns die vielleicht so interpretieren, wie es auch mit unserer Erfahrung übereinstimmt. Und deswegen glaube ich, sind diese Konsensus-Meetings was vielleicht in Zukunft noch wichtiger wird als in der Vergangenheit. Hm.
Also super spannend. Also man hört ja raus, dass du auch gar nicht anders kannst, als dich hier zu engagieren. Ich habe mal eine ganz einfache praktische Frage. Wie viel Zeit hast du eigentlich grundsätzlich als Präsident? Du sagtest ja Past-Präsident, so hast du es ein bisschen einfacher. Aber als Präsident der DGI, ihr habt ja auch einen der größten Kongresse, den es weltweit gibt und so weiter und so fort. Wie viel Zeit verbringt man da durchschnittlich pro Woche mit diesem Präsidentenamt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde schon sagen, wahrscheinlich irgendwo so zwischen 6 bis 8 Stunden pro Woche, würde ich schon sagen. Also es ist eigentlich fast ein Arbeitstag. Natürlich jetzt nicht am Stück ist, aber ja, allein die Moderation des Vorstands, wo lauter Alpha-Tiere sind, also das ist eigentlich wirklich, das ist herausfordernd, das muss man eigentlich wirklich sagen, also wo es das Spannungsfeld immer gibt zwischen Chirurgen, restaurativ Tätigen, zwischen Universität und Praxis und dem Ganzen gerecht zu werden, mit umgehen mit großen Egos, das ist glaube ich auch immer was in diesen Vorständen wichtig ist und dass man auf der einen Seite hart diskutiert, dass man aber nachher nur immer wieder zusammenfinden kann. Und das ist, glaube ich, also die Aufgabe des Präsidenten, immer zu moderieren, dass bestimmte Dinge nicht eskalieren. Und ich würde schon sagen, ja, da ist wahrscheinlich so durchschnittlich ein knapper Arbeitstag pro Woche ist da auf alle Fälle zu veranschlagen. Ich meine, diese Woche, ich treffe mich mit unserem Präsidenten diese Woche in Düsseldorf. Also ich fliege nur nach Düsseldorf, um mich mit dem zu treffen und ein paar Dinge zu besprechen. Ja, und das ist vielleicht das, was ich auch in den letzten 3 Jahren vielleicht ein bisschen gelernt habe, was ich aber noch mehr lernen muss. Meine Tochter studiert in Düsseldorf. Und wahrscheinlich wäre jetzt nicht einen Abend einfach nur nach Düsseldorf geflogen, um mich mit ihr zum Essen zu treffen. Aber wenn es quasi um sowas Geschäftliches geht, dann macht man das.
Ja, guter Punkt.
Ich habe einen super Vortrag gehört letzte Woche in den USA, wo jemand gesagt hat, you are not the legacy of your office. Und dann hat er gefragt, okay, wer war der Erfinder des Rezepts von Coca-Cola? Weiß natürlich kein Mensch. Also insofern, selbst wenn du so eine, vielleicht die wertvollste Marke warst mal, ich glaube, es ist es heute nicht mehr, aber das ist die größte Marke, die wirklich jeder kennt. Und der es erfunden hat, der das Rezept gemacht hat, den kennt kein Mensch. Also heißt quasi, was bleibt davon? Es bleibt eigentlich eher, es bleiben persönliche Beziehungen und es bleibt Familie. Und dass wir das nicht vergessen, bei allem Enthusiasmus, den wir sicher für die Sache haben, aber naja, da ist vielleicht auch meine Generation nicht so effizient, wie es die jüngere Generation ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht, wissenschaftlich viele Sachen gemacht, die nie publiziert wurden, einfach weil es mich interessiert hat. Und heute ist es so ein Tick anders, wenn heute jemand von meinen jungen Mitarbeitern, und das würde ich vielleicht auch sagen, was hat sich die letzten 3 Jahre geändert? Ich habe, würde ich sagen, noch ein stärkeres Team, als ich vor 3 Jahren hatte. Also wirklich fantastische Leute um mich herum. Es macht Spaß, mich mit denen auszutauschen. Also macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Bin ja ganz stolz drauf eigentlich. Wir werden ITI Scholar Center. Wir sind die erste prothetische Abteilung in Deutschland ab nächsten Jahr. Das ist natürlich, ja, ich habe einen Mitarbeiter, der Stefano Piralli, das ist so unser Außenminister. Also quasi, der ist ja von Natur aus Mama Südtirolerin, Papa Italiener, quasi hat 2 Muttersprachen und spricht noch fließend Portugiesisch, Spanisch, Englisch. Und der hat sich da extrem reingekniet und glaube, das ist auch nochmal was. Und vielleicht, wenn man die deutsche Zahnmedizin mit dem Rest vergleicht, also wir haben in den letzten Jahren oder die letzten 20 Jahre, wir haben uns, glaube ich, zu wohl gefühlt und haben dieses Gefühl der, ich weiß nicht, Überlegenheit, das ist schon so ein gewisses Arroganzgefühl, das wir an den Tag gelegt haben und zu wenig rechts und links geschaut. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir den Output, dass wir auf der anderen Seite einen Output haben, aber dass wir auch Input von außen bekommen, dass wir selber nach außen gehen, schauen, wie es dort ist und dass wir aber auch Leute von woanders herbekommen, wie deren Denkweise ist. Und damit wird das Mosaik, das so eine Uniklinik ist, wird vielleicht noch größer. Und ich habe so ein internationales Team hier und jeder bringt ganz was Spezielles hier mit ein. Und das ist eigentlich schon ein Unterschied. Das war vor 3 Jahren, war es auch schon ein internationales Team. Es ist jetzt vielleicht noch ein Tick internationaler. Aber das ist, glaube ich, so die große Chance, die wir haben. Die Chance, die wir als Europäer haben, weil so ein bisschen, ja, die Amerikaner haben einfach eine wirtschaftliche Power, sind uns weggezogen, das muss man einfach so sagen. Die Asiaten haben eine digitale Power, sind uns auch weggezogen, aber wir sitzen irgendwo dazwischen. Wir sind so, ich sehe uns eigentlich immer wie so eine, ja, wir sind so wie so eine Hub. Ich glaube, wir sind auf der einen Seite so, dass wir von der sozialen Intelligenz her so sind, dass wir die beiden moderieren können. Und das ist wirklich, das ist nicht selbstverständlich. Also, ich habe das eigentlich oft erfahren, wenn ich einen Vortrag in China oder in Russland gehalten habe. Da war das Echo war eigentlich ziemlich gleich. Sie lernen gerne von den Deutschen, sie wollen aber nicht vom Amerikaner lernen. Und das ist eigentlich so vielleicht so den letzten Vorteil, den wir so als Europäer haben, dass wir im Umgang mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Kulturkreisen einfach geübter sind, als es manche andere sind. Also die USA ist ein Riesenland, China ist ein Riesenland. Die sind gewohnt, dass jeder die gleiche Sprache spricht, dass jeder relativ ähnlich tickt. Und wir wissen eigentlich ganz genau, dass, naja, wenn ich jetzt mit einem Italiener irgendwas, ein Projekt mache, ist es anders, als wenn ich jetzt mit einem Skandinavier ein Projekt mache. Das ist, glaube ich, die Chance, die wir als Europäer nutzen sollten, dass wir irgendwo zwischen Amerika und Asien sind und da eigentlich die Stärken zusammenbringen.
Ja. Oh Mensch, so viele schlaue Punkte von dir, Florian. Ich versuche das erstmal in Reihe zu schalten und da nochmal ein, zwei Mal meinen Senf dazu zu geben. Also das, was du sagst mit der Veränderung der Arbeitsweise, das habe ich auch gerade neulich hier mal diskutiert. Ich glaube sogar im Podcast oder es war auf einer Veranstaltung. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ich jetzt so meine Arbeitszeiten sehe von 25 bis 35, also nur rein anekdotisch, oder die von 35 bis 45, ich würde schon sagen, ich habe bis 35 mehr gearbeitet. Aber ich würde sagen, mein Output war deutlich geringer als jetzt, weil man einfach bessere Mittel hat, zur Verfügung hat, weil man auch mal schneller ein Meeting machen kann, weil man auch Abkürzungen nehmen kann, die man früher nicht kannte. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran bei dem, was du sagst, dass man eigentlich mehr Output erwirtschaftet, wenn man es dann gut nutzt. Ich sehe es so mit dem Gremium, der zweite Punkt, dass du es viel moderieren musst. Da möchte ich jetzt mal eine interessante These oder, wenn man so will, vielleicht eine Lösung für die Zukunft aufstellen. Wenn man davon ausgeht, dass die KI immer besser wird, muss doch die KI eigentlich immer die bestmögliche Situation für eine Situation vorschlagen, also Lösung für eine Situation. Das heißt, eigentlich betrachtet müssen wir doch in Zukunft das gar nicht mehr diskutieren. Wir müssen nur noch diskutieren, warum sollte man den Weg A gehen, wenn objektiv gesehen der Weg B der allerbeste ist. Und ehrlich gesagt, das ist auch meine Hoffnung für die Politik oder für die Weiterentwicklung von Deutschland, von unserer sozialen Marktwirtschaft, von dem, was wir machen. Dass wir nachher nicht mehr Klientelpolitik betreiben, sondern sagen, ey, was ist konkret unter Berücksichtigung aller Interessen das Bestmögliche, was wir jetzt machen können? dann sollen gerne Leute dagegen argumentieren. Aber wenn das Bestmögliche ist, glaube ich, werden wir dann so ein Revert to the Optimum haben. Darauf hoffe ich sehr. Ich glaube, da werden wir sehr, sehr viel Potenzial heben können. Und dann zu guter Letzt, die Analyse, die du gerade gesagt hast, die habe ich so noch nie gehört, aber die ist total logisch. Das heißt, die Amerikaner sind technologisch weggelaufen, insbesondere das Kapital ist weit weggelaufen. Die Asiaten können besser produzieren, schneller produzieren, sind uns digital auch weggelaufen. Was für uns bleibt, ist ja, wie gesagt, wir kennen viele, wir mussten immer den Ausgleich machen zwischen 27 EU-Staaten, wir mussten das machen, wir mussten das machen, andere Sprachbarrieren, andere Arbeitsweisen, andere dies und mussten irgendwie zurechtkommen und das mussten die alle nicht. Das könnte in der Tat ein sehr, sehr entscheidender Vorteil sein. Den werde ich mir von dir entleihen, denn ich finde das Argument einfach schlüssig. Darauf muss ich mal ein bisschen rumdenken. Aber jetzt, Florian, lass uns mal direkt reingehen in unser Thema mit deinen frischen Eindrücken. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen verdaut, hast du das vielleicht noch nicht ganz, weil du gerade gelandet bist, aber gib mir doch mal deine ersten Eindrücke wieder. Wie steht die deutsche Zahnmedizin im internationalen Vergleich? Wo müssen wir schneller werden? Wo müssen wir besser werden? Müssen wir transparenter werden? Müssen wir uns besser organisieren? Müssen wir uns mehr international messen lassen? Haben wir noch viele Mediziner vom Weltrang? Und also was fehlt uns? Was müssen wir mehr haben? Also fühl dich einfach mal frei raus, alles zu erzählen, was dir da in den Kopf kommt.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Also ich gehe vielleicht so im Kopf so ein bisschen durch, wie dieser Kongress organisiert war. Und zwar, der Kongress ging los, was in den USA extrem verbreitet ist, dass es Spenden gibt an Organisationen. Und zwar wirklich so, also erstmal, dass Kollegen die Möglichkeit haben zu spenden. Finanzielle Möglichkeiten meine ich damit. Also dass quasi ein signifikanter Teil oder ein signifikanter Geld Fluss an so eine Organisation wie der American Academy of Prost stattfindet. Da gibt es zum Beispiel einen, der David Wands, der hat 1 Million gerade gespendet, 1 Million US-Dollar, und mit dem Hintergrund, er möchte eigentlich immer einen besonderen Speaker dort haben. Dieser besondere Speaker der kommt nicht aus dem Fach, sondern es war jemand, der sich mit Vererbung von Vermögen beschäftigt hat. Der gesagt hat, okay, 50% haben kein Testament und es geht eigentlich darum, das, was du in deinem Leben an Reichtum erwirtschaftet, das in die nächste Generation zu bringen, und man beschäftigt sich viel zu wenig damit. War ein super interessanter Ansatz, fand ich. Was ja mehr so ein Tabuthema ist, also das kenne ich aus der eigenen Familie eigentlich auch, dass da wird nicht so wirklich drüber geredet und dann stehst du auf einmal vor Situationen, die sehr, sehr schwer zu lösen sind. Also diesen Aspekt da mit reinzubringen, was jetzt eigentlich so mit Prothetik eigentlich mal gar nichts zu tun, und auf der anderen Seite, aber dass es jemand gibt, der wirklich in der Lage ist, so viel Geld zu spenden. Naja, selbst bei uns ein Kollege, Kollegin, die gut, sehr gut verdient, wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, jetzt einfach 1 Million mal wegzugeben. So. Da merkt man eigentlich schon, welche Unterschiede es dort im Kapital gibt. Also, auf der einen Seite sicher das, was dort möglich ist, zu verdienen. Auf der anderen Seite aber auch, und das wurde auch ziemlich klar, weil ein Tag ging eigentlich darum, so ein bisschen die akademische Entwicklung in der Zahnmedizin, die akademische Entwicklung auch in den USA, wo halt berichtet wurde, ähnlich wie bei uns, also wir stehen eigentlich auch gerade vor der Situation, Land Berlin hat die Aufwendungen für die Universitäten gekürzt, dort auch in den USA, dass massiv ja dort gekürzt wurde und dass eigentlich hauptsächlich heute in den USA der Stud- Studierende bezahlt hauptsächlich die Uni. Also das ist wirklich so, die Studiengebühren sind teilweise $150,000 im Jahr. $150,000, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist unglaublich. Was hat das als Konsequenz? Naja, es hat jemand, der jetzt das Undergrad-Studium macht und dann vielleicht noch ein Postgrad-Programm nachlegt, geht ungefähr mit 1 Million Schulden aus dieser Situation raus. Jetzt kann der natürlich, der hat die Chance, wenn er gut ausgebildet ist, das schon wieder zu verdienen. Aber diese Leute bleiben auf alle Fälle, also außer sie haben das Geld von zu Hause bekommen und es wurde bezahlt, bleiben eigentlich nicht an den Unis. Das ist eigentlich so ein Problem, das die Kollegen gerade in den USA gerade haben, dass es eigentlich nur Quereinsteiger gibt. Also quasi Leute, die im Ausland studiert haben, die vielleicht dann Postgrad in den USA machen und dann dort an den Unis sind. Aber so jemand, der quasi das komplette Studium teuer bezahlt hat, der muss eigentlich rausgehen, um das Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite, weil sie natürlich irgendwo unter einem gewissen finanziellen Druck stehen, organisieren sie die Prozesse besser. Also was die Amerikaner einfach sehr, sehr gerne machen, ist so, sie reden immer von der Terminal Dentition, also quasi Zähne, die extrahiert werden müssen, um Implantate zu setzen. Da würde ich sagen, da ist wahrscheinlich ja der größte Unterschied zwischen einer europäischen Herangehensweise und einer US-amerikanischen. Weil unsere Herangehensweise ist, der eigene Zahn ist das Allerbeste. Also ich werde eigentlich alles tun, um den eigenen Zahn zu erhalten und denke nicht drüber nach, kostet mich das jetzt mehr, den Zahn zu erhalten oder ist es vielleicht billiger, den Zahn zu ziehen und ein Implantat zu setzen. Und diese Entscheidung, die wird in den USA viel mehr in meinen Augen aus pragmatischen wirtschaftlichen Gründen getroffen und dann werden auch die Behandlungstermine auf ein Minimum gekürzt. Das heißt quasi, es ist so eine Full-Arch-Versorgung, sondern 2 Termine. Die definitive Versorgung ist dann nochmal ein 3. Termin. Also das würde wahrscheinlich bei uns, gibt vielleicht ein paar Zentren, die das auch sehr, sehr effizient machen, aber in der normalen Praxis sind wir nicht so effizient durchstrukturiert. Also das, wo immer jeder denkt, dass die Deutschen wahnsinnig gut organisiert wären, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich als absolutes Märchen bezeichnen. Sowohl das, was ich bei den Spaniern erlebt habe. Bei den Spaniern war, da um 8 Uhr sollte es losgehen, 7.59 Uhr waren alle mit Bussen aus den Hotels angefahren, saßen alle im Saal und es ging 7.59 Uhr los. Also wirklich perfekt eigentlich. So kenne ich das aus den USA. Das ist eigentlich deutlich stringenter organisiert als bei uns, wo bei uns jeder Verständnis dafür hat, wenn, keine Ahnung, da ist das, da ist das, da ist das, es gibt immer eine gute Entschuldigung, dass man jetzt nicht um 8 anfängt. Also das, was uns vielleicht mal international oder ausgemacht hat, was mal unsere Reputation war, das ist eigentlich, da haben uns andere den Rang abgelaufen. Das sehe ich also in der Organisation der Behandlung. Ich glaube, da ist mit KI, weil da ist da wahrscheinlich sehr, sehr viel Potenzial drin, um die Behandlungsflüsse deutlich zu verbessern, um auch die Anzahl der Termine, wie oft ein Patient zu uns kommen muss, um das zu reduzieren. Wir haben gerade eine Untersuchung hier bei uns im Haus, Sebastian Paris hat das federführend gemacht, wo wir geschaut haben, was hat eigentlich den größten Einfluss auf den CO2-Abdruck einer zahnärztlichen Behandlung. Und das sind die Patientenanfahrten. Das heißt quasi, wenn ich schaffe, vielleicht 20% der Patiententermine zu sparen, dann mache ich damit eigentlich mehr Impact, als wenn ich jetzt irgendein Einmalprodukt verwende oder nicht verwende, wo ich mir eigentlich wahnsinnig viel Gedanken drüber mache. Nee, eigentlich ist die Anfahrt das. Und da glaube ich, können wir von dort deutlich was lernen. Wo ich so ein bisschen Probleme habe, habe es ja angedeutet, ist, dass dort mir die Entscheidung, einen Zahn zu entfernen, wird mir zu schnell getroffen, ehrlich gesagt. Also das ist nur, weil es einfacher ist oder das ist mir ehrlich gesagt zu kurzsichtig. Und dann werden dort auch viele, ich habe ein paar Fälle gesehen, wo dann Zygoma-Implantat, also es werden quasi Zähne gezogen und dann ist ein paar Implantate gesetzt und ein Zygoma-Implantat dazu. Wenn man denkt, ein Zygoma-Implantat ist in meinen Augen sowas Invasives mit so einem wahnsinnigen Komplikationsrisiko, dass ich das nicht als Versorgung der ersten Wahl sehen würde. War ja ganz interessant. Also auf der einen Seite, es war eine Mundkiefer-Gesichtschirurgin, die Tara Agalo aus Los Angeles war da und die hat über Zygoma-Implantate gesprochen bei Tumorpatienten, also wirklich so in Grenzfällen, eigentlich mit einer sehr, 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 sehr Vorsicht, mit einem vorsichtigen Blick drauf. Und dann war jemand da, der hat es als Therapie der ersten Wahl, wenn jetzt wenig Knochen war, anstelle von einer Augmentation hat er dort ein Zygoma-Implantat genommen. Und da würde ich sagen, das ist was, das könntest du bei uns hier nicht verkaufen. Und ich finde es auch richtig, ehrlich gesagt. Also mehr um den Zahn zu kämpfen und nicht so stark invasiv tätig zu sein. Wenn sie es natürlich machen, dann haben sie den Workflow optimiert, das muss man ganz ehrlich sagen, und sind dann von dem, was an Outcome rauskommt, durchaus Also da gibt es nicht viele Center, die so in Deutschland da mithalten können, würde ich sagen.
Oh, das ist ja total spannend. Das, was du zu den Studiengebühren sagst, ich glaube, da kann man auch noch mal was Interessantes dazu sagen. Denn in den USA ist ja Chapter 11, das heißt Bankrott, also Insolvenz erklären, persönliche Insolvenz, das gibt es ja in Deutschland auch, wo du dann sozusagen dich dann über ein paar Jahre entschulden kannst, wenn es wirklich nicht mehr geht. Und dann bist du nach 7 Jahren schuldenfrei und, wenn man so will, geläutert und kannst wieder alles machen. In den USA heißt das Chapter 11. Und das Einzige, was ausgeschlossen ist, worauf du nicht Chapter 11 anmelden kannst, das sind diese Student Loans, ne? Das sind diese Studentengebühren. Das heißt, wenn du dich mit deinem Haus verzockst oder mit irgendetwas in der Welt, du bist immer irgendwann wieder frei. Aber bei den Studiengebühren bist du nie frei. Ja? Du lebst eher auf der Straße. Es geht nicht. Es ist da kein Ausweg mehr. Ja? Und insofern kann man da auch den Druck nachvollziehen und die Ungeduld nachvollziehen, dass man genau diese Zahlung runterhaben möchte. Ja? Ich sehe es ja immer im Verhältnis, und da würde mich deine Meinung interessieren. Ich finde, wenn man das Zahnmedizinstudium ja in einer der 31 nicht zahlbaren zahnmedizinischen Fakultäten in Deutschland anschaut und sieht, es ist eigentlich das zweite oder drittteuerste Studium, was man überhaupt machen kann in Deutschland, und der Student zahlt dafür nichts. Und wenn wir dafür jetzt einfach mal 100.000 Euro pro Jahr ansetzen würden, ist es da nicht auch aus deiner Sicht irgendwie eine gewisse Fairness, wenn es da eine Kompensation gäbe und selbst wenn es keine geldliche ist von dem Studenten, sondern dass da andere Probleme adressiert werden, beispielsweise die Versorgung auf dem Land, dass man sagt, okay, du kriegst das Studium bezahlt, da geht der Staat oder dein Bundesland mit einem Betrag von, sagen wir mal, 500.000 in Vorleistung, aber dafür bist du bitte auch bei uns auf der Seenplatte XYZ, wo wir keinen Zahnarzt mehr haben, musst du 2 Jahre arbeiten, um da runterzukommen. Das mal als kleiner Exkurs. Was hältst du von solchen Gedankenspielen?
Das ist wirklich, das ist auf der einen Seite natürlich ein sehr, sehr heißes Eisen, aber ich würde eigentlich immer sagen, ja, wir haben die Verantwortung, der Steuerzahler bezahlt die Ausbildung unserer zukünftigen Zahnärztinnen und Zahnärzte. Das heißt quasi, die schulden dem Steuerzahler ihr Studium. Also auch wenn es jetzt quasi nur eine moralische Schuld ist. Und durch das, dass wenn sie natürlich hier im Land bleiben und dann zahlen sie ein Vielfaches an Steuern von dem, was das Studium gekostet hat. Das ist von der Logik her kann ich das absolut nachvollziehen. Das funktioniert nur dann, wenn die im Land bleiben und das machen. Und auf der anderen Seite bin ich aber komplett bei dir. Ich finde schon, man könnte so an gewisse Bedingungen knüpfen, dass wir halt sagen, okay, der Steuerzahler bezahlt es ja deswegen, damit wir eine flächendeckende Versorgung von unserer Bevölkerung haben. Und das ist halt, naja, dass ich vielleicht jetzt mir nicht aussuchen kann, dass ich in der Sendlinger Straße in München jetzt die 51. Praxis aufmache, sondern dass ich halt dann in den Bayerischen Wald gehe oder irgendwo hin, wo ein Versorgungsengpass da ist. Also ich finde das durchaus, das wäre legitim. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, wir sind in der Situation, in der wir in Deutschland gerade sind, kommen wir total an unsere Finanzierungsgrenzen. Also das, wenn ich jetzt nur meine Institution hier anschaue, die hat einen Investitionsstau, der ist der Wahnsinn. Und natürlich, es ist kein Geld da, die Ausbildung, also das Einzige, von wem man Geld holen könnte, wären wahrscheinlich die Studierenden, weil vom Staat gibt es kein Geld mehr. Das muss man einfach so sagen. Also die, weiß nicht, was jetzt mit der Krankenhausreform von Herrn Lauterbach wird, aber natürlich, auch wenn es unpopulär ist, aber es ist vollkommen klar. Also die Kosten müssen irgendwie runterkommen, das kann sich die Gesellschaft so nicht mehr leisten. Und da ist halt auch die Frage, wir haben es in der Vergangenheit immer durch Wachstum kompensiert, wenn irgendwo eine Lücke war, das werden wir nicht mehr hinbekommen. Also wie kriegen wir diese Finanzierungslücke, die an unseren Universitäten ist, wie kriegen wir die geschlossen? Und auf der einen Seite haben wir zwar eine Ausbildung, die ohne Studiengebühren, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das noch korrekt ist, aber das sind alte Zahlen, hatten wir die geringste Studenten- oder Studierendenquote bei Arbeiterkindern. Also insofern die geringste Promotionsquote bei Arbeiterkindern. Also das heißt quasi das, was man sich davon versprochen hat, dass jemand, wenn dann keine Studiengebühren, dass die sozial und bildungsmäßig die Gesellschaft durchlässiger wird. Das kam ja eigentlich, oder der Plan ist nicht so ganz aufgegangen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da darf es in der Zukunft auch keine Gedankenverbote geben. Also man wird sich darüber unterhalten müssen, wie man das in Zukunft finanziert. Ich meine, manche Bundesländer gehen den Weg, und das finde ich den absolut falschen Weg, ehrlich gesagt. Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die kaufen Studienplätze in Ungarn mit dem Geld des Steuerzahlers aus Sachsen-Anhalt und mit dem Krankenkassengeld. wenn wir ganz ehrlich sagen, wir, glaube ich, streiten uns immer über die politische Einstellung von Herrn Orban oder sonst was und dann wird das Geld einfach dorthin gegeben. Und damit eigentlich, die haben eine eigene Uni in Halle und bilden aber einen Teil auch in Ungarn aus. Und damit baue ich quasi im Land mit zwei Klassenmedizin auf. Ob das der richtige Weg ist, damit glaube ich nicht an meine Ausbildung, sondern kaufe das irgendwo günstiger zu. Ich glaube, das ist nicht der Finanzierungsweg. Also ich glaube, man muss drüber sprechen, dass man sagt, okay, ich glaube, es ist aber nur dann, die Studierenden wirklich zu signifikanten Zahlungen zu bekommen, ist es so, dass die Ausbildung dann auch besser werden muss. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das, was die an Geld reingeben, muss dann in die Infrastruktur, muss vielleicht eines Lehrpersonal entwickelt werden, dass wir dort von der Ausbildung besser werden. Aber wäre in meinen Augen auf alle Fälle was man mal diskutieren sollte und was man diskutieren muss. Auf der anderen Seite aber dann auch die Einkommenssituation unserer Kolleginnen und Kollegen, wenn man die vergleicht mit vor 40 Jahren, dann ging es denen vor 40 Jahren überproportional gut und es geht ihnen immer noch gut, aber deutlich weniger gut als vor 40 Jahren. Das heißt, man müsste vielleicht auch an der Schraube drehen, wenn man das Studium sagt, sie müssten für Studium was bezahlen, müssen sie vielleicht später auch besser verdienen, als das zurzeit der Fall ist.
Ja, also ich denke, die Zahnmediziner, die verdienen ja im Prinzip sehr gut. Wir haben immer noch eine Rendite von ungefähr 33%. Das ist schon immer noch klasse, ja, was der niedergelassene selbstständige Zahnarzt hier in Deutschland macht. Aber ich glaube, diese Hybridmodelle, darf es wirklich keine Gedankenverbote drüber geben. Denn spinnen wir das jetzt nochmal weiter. Ich meine, wir weichen vom eigentlichen Thema ab, aber die Landkreise bezahlen ja jetzt schon riesige Summen. Das sehen wir ja bei einigen von unseren Gründungen, riesige Summen oder stellen für viele, viele Jahre Gebäude mietfrei inklusive Ausstattung zur Verfügung und so weiter. Also wir sprechen über gigantische Summen. Warum geht es nicht so, wenn ein Studium zum Beispiel an der Charité besucht wird, dass die Charité hat dann beispielsweise mit so strukturarmen Gebieten Verträge, dass man sagt, okay, wir können die Leute vielleicht für 2 Jahre binden oder 3 Jahre binden, dafür, dass sie hier kostenfrei studieren können. Wir machen unseren Auswahlprozess in die Richtung, verpflichten die Leute, dass sie dann danach, also ne, bei euch in der Region braucht ihr 2, dann kriegt ihr die 2 und die Zahlung, die ihr sonst für die Ansiedlung macht, die kriegen wir dann. Denn wir brauchen ja das Geld, um hier eine bessere Lehre hinzubekommen. Also ich glaube, es ist ja diese Art Kreislaufwirtschaft, die gibt es ja jetzt schon, aber da sind die Universitäten überhaupt nicht mit eingebunden oder nur drumherum, wie man das jetzt mit Ungarn oder so sieht. Das ist doch, also ich glaube, es muss da doch Möglichkeiten geben, dass man das irgendwie besser hinkommt. Es kann doch auch nicht sein, dass die, also ich sag's mir jetzt total populistisch, dass die Lidl-Verkäuferin, die auch ihre Steuern bezahlt, aber dass mit dem Gehalt der Lidl-Verkäuferin dann ein Zahnmedizinstudium bezahlt wird, wo es dann am Ende des Tages maximal eine moralische Verpflichtung gibt, da irgendwie aufs Land zu geben, aber das interessiert eh keinen, wo es dann sozusagen keine Kompensation für diese Überausbildung, in Anführungszeichen, vom Staat für einzelne Personen gibt. Und dann mit der Statistik, die du da zitiert hast, dass wir da die Durchlässigkeit der Gesellschaft auch nicht hinbekommen haben, ist ja nochmal trauriger.
Bin ich grundsätzlich eigentlich bei dir. Ich meine, es gab früher ja durch diese Zulassungsbeschränkung gab es eigentlich ja ein ganz probates Mittel, dass die Überversorgung eben nicht zu groß war in bestimmten Bereichen und dass eben dann ich mehr oder weniger gezwungen war, wohin zu gehen, wo eine Unterversorgung ist. Das war, ich weiß nicht, warum man den Weg aufgegeben hat. Das war ganz interessant. Es gibt immer so ein Gespräch mit der Bundeszahnärztekammer und da wurde auch dieses Modell diskutiert. Wie kriegt man die Leute dazu, dass sie sich eben in der ländlichen Region niederlassen? Und da waren ein paar Ideen im Raum, wo ich mir gedacht habe, naja, also das glaube ich ist nicht vielversprechend. Also es war zum Beispiel eine Idee im Raum, dass man halt Leute mit schlechteren Abituren nimmt. Aber jemand, der jetzt ein schlechteres Abitur hat, der geht doch nicht zwangsläufig in den ländlicheren Bereich. Also die Logik muss mir jemand erklären. Also außer ich muss den von Anfang an dafür verpflichten, dass er dorthin geht.
Ja, das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Also das ist dieser sogenannte Confirmation Bias. Da kann man auch genauso gut sagen, dass das Kind, was auf dem Parkplatz in einem Auto vom Golfplatz geboren wird, dass das einen höheren IQ hat als der Bundesdurchschnitt. Dann kann man das auch sagen. Und dann sollte man, Rückfolgerung ist, okay, man sollte am besten sein Kind auf dem Rücksitz auf dem Parkplatz eines Golfplatzes bewähren, um auch zu dem höher Intelligenten zu hören. Aber das ist ein Confirmation Bias, das ist dummes Zeug, ja? Du hast komplett recht mit deiner Frage, warum sollte das so sein? Na, das macht gar keinen Sinn, ja, dass das irgendwie so sein sollte. Oh Mann. So, zurück zum Thema. USA, Das mit Studiengebühren fand ich mal super interessant. Dann mit der Organisationsfähigkeit, okay, dann hast du auch gesagt, die rupfen ein bisschen, ich sag's mal in meinem Bauerndeutsch, die rupfen ein bisschen zu schnell die Zähne raus, um sie mit einem Implantat zu ersetzen. Aber gehen wir mal weiter. Was war da noch in Scottsdale, Arizona, was für dich so ein Mind-Opener war? Also was hat dich da noch berührt?
Also vielleicht, aber was an diesem Tag, als wir über Organisationsstruktur gesprochen haben, was da eigentlich ganz interessant war, war, dass die Zahnkliniken dort anders organisiert sind. Es gibt quasi einen eigenen Dean für die Zahnklinik. Das ist bei uns ja das Problem, dass wir laufen immer in der medizinischen Fakultät mit und damit sind wir zumindest kaum wo interessiert sich der Dekan wirklich für die Zahnmedizin, weil es einfach ein zu kleiner Bereich ist. Wenn du aber in der Zahnmedizin jetzt nochmal so einen, ja, jemand hast, der wirklich sich auch um die Struktur des Ganzen, um die Struktur der Ausbildung, um die Zukunftstrends kümmert, aus einer Helikopterperspektive mehr als wie jeder in seinem Fach, ich glaube, das macht auch nochmal durchaus einen Unterschied, ehrlich gesagt. Was waren sonst noch Dinge, die ich so mitgenommen habe? Also zum Beispiel eine Forscherin, die hat mich echt beeindruckt, die hat es hinbekommen durch ein Medikament, also durch Forschung und Medikament, das würde ich sogar sagen, das war wahrscheinlich der Vortrag, der am meisten Impact auf die Gesamtbevölkerung hat, dass wenn ich nach einer Bestrahlung zum Beispiel, wo die Speicheldrüsen eigentlich immer ein ganz großes Problem haben, also wo die Speichelsekretion runtergeht, wenn ich die Nerven dort wieder aktivieren kann, dass es wieder zur Speichelsekretion kommt. Also die hat ein Medikament entwickelt, das ich spritzen kann und selbst das ich auch nach langer Zeit noch spritzen kann. Und es kommt wieder zu einer Regeneration. Also die war eigentlich sehr, sehr beeindruckend, auch aus eigentlich Forschung aus einer zahnmedizinischen, aus San Francisco war die, aus der Zahnmedizin raus, wo ich sagen würde, ja, das war eigentlich richtig toll. Diese Art von Grundlagenforschung, da würde ich sagen, da sind wir an der Charité hier. Wir haben eine sehr, sehr große Forschungsabteilung hier in der Zahnklinik. Da sind wir eigentlich nur gut aufgestellt und eher gesegnet. Aber das ist nicht das, was eigentlich so die normale Forschungsumgebung der Zahnmedizin ist. Sondern da beschäftigt man sich ja sehr, sehr stark mit Ersatzmaterialien oder sehr, sehr stark mit technischen Sachen. Und man ist nicht so stark in dieser Grundlagenforschung mit drin. Das fand ich eigentlich sehr beeindruckend. Dann hatte ich wirklich einen tollen Vortrag von jemand, der gerade seine Residency in PROS an der University of Washington Seattle fertig gemacht hat, der eigentlich einen tollen Vortrag zu Intraoralscannern gehalten hat. Ich habe mir erst gedacht, als ich das im Programm gelesen habe, das ist wirklich was, das ist für mich so durch das Thema, da will ich nichts mehr drüber hören. Und es war trotzdem, es war total interessant und ich bin die ganze halbe Stunde bin ich dabei geblieben, weil es auf der einen Seite war es technisch gemacht ein toller Vortrag, aber auch diese Dinge, die er. Und zwar, der hat sowohl Zahnmedizin studiert, auch jemand, ganz interessant, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich ein Quereinsteiger, kommt aus Südkorea, also hat in Südkorea Zahnmedizin studiert und Bioinformatik oder so. Also es auf alle Fälle, er hat diesen Algorithmus, Bilder miteinander zu matchen, anzugleichen. Da hat er einen sehr, sehr tiefen Einblick drin gehabt und das hat er uns eigentlich sehr, sehr gut erklärt. Also es war zum Beispiel ein toller Vortrag. Oder ich war selbst auch, da ist immer so aufgebaut, es gibt quasi in der Academy gibt es Fellows und Associate Fellows und dann Kandidaten, die vielleicht mal Associate Fellows werden. Wenn du das erste Mal dort einen Vortrag hältst, wenn du eingeladen wirst und bist ein Kandidat, der vielleicht ein Associate Fellow wird, dann kriegst du immer einen Active Fellow als Discusser und quasi so als Sekundanten, der mit dir vor dem Kongress die Präsentation durchgeht, dir so ein bisschen Tipps gibt und so ein Coach eigentlich. Und ich war ein Coach für einen Kollegen aus Buffalo, von der Uni Buffalo, eigentlich auch interessant, auch ein Quereinsteiger, der dort in der Türkei Zahnmedizin studiert und Oralchirurgie-Ausbildung gemacht. Und der hat sich damit beschäftigt, den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Implantatinsertion. Naja, ich habe mir auch erst gedacht, ein bisschen ein sperriges Thema, hat es aber super gut erklärt. Also auch was der Unterschied jetzt ist, was künstliche Intelligenz in dem Workflow, den eigentlich so jeder wahrscheinlich kennt, aber was jetzt wirklich da den Unterschied macht, also die Vorhersagbarkeit deutlich besser ist, also wirklich sagen kann, okay, mit dem kann ich ein Implantat sofort belasten oder nicht und so, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz.
Oh Mensch, spannend. Also das mit der Kollegin aus San Francisco, das finde ich auch Wahnsinn. Also was ist da, wo da geforscht wird? Ja, spannend. Aber Intraoralscanner hätte ich mir auch erstmal nicht angeschaut. Da denke ich auch, habe ich jetzt auch schon alles gesehen. Aber auch schon lustig, dass es selbst bei so bekannten Themen dann immer noch irgendwie ein Take oder irgendeine Ecke gibt, die man da beleuchten kann, die einen da weiterbringt. Super spannend. Ja, Florian, dann erzähl mal über die nächsten Wochen. Du hast mir ja gesagt, dass du, ich glaube, in den nächsten 2 Wochen noch zweimal irgendwie nach Boston fliegst. Was steht da an?
Nächste Woche ist in Boston das Quintessenz-Meeting. Das ist ein großes Meeting, eigentlich so in der restaurativen Zahnmedizin. Und ich habe dort im Forum der Oral Reconstruction Foundation Vortrag am Freitagnachmittag. Ja, 2 Flüge deswegen, weil ich muss am Wochenende nach Hause. Also ich habe am Wochenende Karten zu den Händelfestspielen in Halle. Und die Woche drauf findet aber dieses globale Konsensus-Meeting in der Implantologie statt. Also das ist quasi zum ersten Mal, wo weltweit Kolleginnen und Kollegen eingeladen wurden. Ich glaube, das sind um die 70 Leute, die sich mit dem zahnlosen Oberkiefer beschäftigen. Die Versorgung des zahnlosen Oberkiefers. Und eben also aus dieser Perspektive sowohl Wissenschaft als auch Praxis, Perspektiven von der ganzen Welt. Und ich habe mir gedacht, naja, aber wenn es mühsam ist, ich fliege dort nochmal hin, weil da möchte ich unbedingt dabei sein. Also es war erst so, dass ich mir gedacht habe, die Organisatoren hatten ja gedacht, okay, ich bleibe in Boston. So war es eigentlich gedacht. Weil ursprünglich sollte dieses globale Konsensustreffen in Chicago sein, aber durch das, dass es nach dem Quintessenz-Meeting ist, haben sie gesagt, sie überlegen es nach Boston, weil viele Leute da sind. Und dann hat eben der Veranstalter zu mir gesagt, ja, also wenn ich dann nach Hause fliege, also sie können meinen zweiten Flug, können sie mir nicht bezahlen. Und dann hat mir Ronny Jung, der ist einer der Organisatoren, der hat mir dann geschrieben, nein, du musst schon kommen. Also insofern, er muss auch zwischendurch rein. Naja, dann haben wir gedacht, okay, nee, das war der letzte Kick, den ich gebraucht habe, da komme ich doch nochmal, weil erstens mal, ich möchte dabei sein, ich möchte das erleben, ich möchte bei diesem ersten Meeting dabei sein, die Dynamik, die das nimmt. Und bin da ganz gespannt drauf, ja, was dabei rauskommt und dann, ob es eine Blaupause sein kann, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht zu so einem Konsensus-Meeting auch mit einem nicht-implantologischen Thema, mit eher einem restaurativen Thema in den nächsten Jahren.
Florian, das führt mich zu einer etwas generellen Frage, wenn ich dir so zuhöre. Du bist ja wirklich sehr viel unterwegs. Wir haben uns zuletzt auf Mallorca beim Vortrag getroffen. Jetzt, ne, hast du ja berichtet von Scottsdale und die Vorausschau auf Boston. Dann hast du selber große Kongresse mit der DGI gemacht. Wenn du das jetzt einsortieren würdest, du holst ja so viele Meinungen ein, du hörst so viel anderes, kannst das zusammenbauen. Ist das, um von, sagen wir mal, 98% Wissen auf 99% oder 100% Wissen zu kommen? Oder ist das, um vom 80% Wissen auf 90% zu kommen? Das heißt, versuch das doch mal einzukategorisieren. Ich bin mir sicher, du bräuchtest vieles möglicherweise davon nicht, um ein hervorragender Chirurg zu sein, um ein hervorragender Implantologe zu sein. Aber wie viel muss man da machen, um da, ist das so viel Mehraufwand sozusagen auf die letzten 3, 4, 5% Granularität, Feinheiten und Weiterentwicklung zu kommen? Oder verstehst du meine Frage? Also wie würdest du es einteilen? Ich möchte das einfach nur mal verstehen, was es braucht zur Exzellenz. Um da muss man dann jedes Jahr, 20 Seminare zu besuchen, um wirklich immer top of the pops in der Welt zu sein? Oder wenn man da 2 Jahre nicht dabei ist, verliert man da den Anschluss vielleicht?
Das ist eine super gute Frage. Also quasi, warum mache ich das? Ich denke, auf der einen Seite, ich sehe mich so ein bisschen hier in Berlin so als Wissens- und Science-Hub. Das heißt quasi, je mehr ich von außen aufnehmen kann, umso mehr formt sie auch bei mir ein Bild, in welche Richtung ich selbst gehen möchte, in welche Richtung ich mein Team entwickeln möchte, in welche Richtung ich forschen möchte. Und da glaube ich, da ist dieser Input von außen extrem wichtig. Also das ist so speziell mit dem rückblickend auf die letzten 10 Jahre hier, würde ich das sagen. Oder wenn wir uns die Zahnmedizin, die Digitalisierung der letzten 20 Jahre einfach anschauen, dann muss man ganz ehrlich sagen, okay, Zerec wurde entwickelt, das war eigentlich so ein Startschuss. Klar, es gab auch andere, die waren aber wirtschaftlich nicht so erfolgreich. Das Sirona hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht, im Prinzip der Werner Möhrmann, der Marco Brandestini, und es wurde eigentlich alles im deutschsprachigen Raum entwickelt. Daraufhin gab es eine Dynamik auch. Sehr, sehr viel wurde entwickelt. Ich bin zum Beispiel auch, dass die IDS, die größte Dentalschau immer nur in Deutschland stattfindet. Also ich war echt beeindruckt, dass sie es wieder geschafft haben, das da auch nochmal einen Vertrag für die nächsten Jahre hinzubekommen, weil man sieht eigentlich schon, diese Technologie, die damals bei uns entwickelt wurde, das ist heute nicht mehr so. Die Technologie wird woanders entwickelt. Also quasi das, wo wir mal führend waren in der Digitalisierung und wir waren unglaublich, als alle anderen Länder nicht so entwickelt waren, waren wir natürlich, wir waren Schlüsselmarkt. Das würde ich heute nicht mehr so sehen. Wir sagen, kaum mehr ein Schlüsselmarkt. Und deswegen passiert viel mehr jetzt um uns rum und deswegen ist der Blick nach außen vielleicht noch viel wichtiger, als er früher war. Früher war es eigentlich eher so, wir haben berichtet, was wir Tolles machen und die Leute waren beeindruckt, wenn man denen das gezeigt hat. Heute ist eigentlich eher andersrum. Heute bin ich eigentlich eher beeindruckt, was die anderen so machen und versuche, okay, was kann ich davon bei mir umsetzen und was kann ich auch mit meinen Möglichkeiten da weiterbekommen. Und ich sehe es als Riesenprivileg, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich unterwegs sein kann. Also auf der einen Seite, klar, ist es ein Privileg, dass ich hier ein Team vor Ort habe, dass die Bude nicht zusammenbricht, wenn ich weg bin. Das ist die Grundvoraussetzung, weil sonst kann ich es nicht machen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Riesenprivileg, diese allen verschiedenen Menschen kennenlernen zu dürfen. Also so diese Community, die in den USA da ist, die eine ganz andere ist. Ich habe gerade Gäste aus Guangzhou da, die ganz, ganz anders ticken. Aber wir haben gemeinsamen Nenner. Wir wollen eigentlich die Grenzen der Zahnmedizin weiter verschieben. Also ich habe eigentlich, so mein Ziel war eigentlich immer zu schauen, was geht. Was geht wirklich? Und da bin ich dankbar um alles, was von außen kommt. Und bestimmte Sachen muss man dann auch im Inneren entwickeln. Aber das würde ich eigentlich sagen, das treibt mich an. Und deswegen schaue ich mir das überall an. Was machen Leute außerhalb? Und naja, auch um sich selber einzuordnen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sich zu kalibrieren, dass man sieht, okay, ist man da noch auf dem richtigen Weg oder ist vielleicht was man ein bisschen anpassen muss, um weiter innovativ und ja, attraktiv auch für Leute zu bleiben. Also das ist vielleicht also der nächste Punkt. Ich versuche, möglichst attraktiv auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein. Also dass es hier ein attraktiver Arbeitsplatz ist. Das ist ein Arbeitsplatz, wo man sich denkt, okay, wenn ich hier bin, dann bin ich am Puls der Zeit, hier lerne ich was, aber hier bin ich in einer Umgebung, die kreativ ist und die sich mit jeder Umgebung auf der Welt messen kann. Und das ist eigentlich so. Deswegen muss ich wissen, was auf dem Rest der Welt passiert.
Okay, das ist ein guter Punkt. Also eigentlich ein trauriger erster Punkt, dass das alles von hier raus in die Welt getragen wurde. Und jetzt müssen wir uns in der Welt informieren, um hier noch ein Top-Niveau da zu halten. Sollte uns nachdenklich machen und sollte uns überlegen, wie wir es mit einer besseren Ausstattung unserer Universitäten hinbekommen, genau diesen Punkt dann irgendwann wieder zu adressieren, dass wir in gewissen Sachen immer noch Spitzendisziplinen sind. Also ich erlebe es also als somit den letzten Punkt einfach nur mal aus meiner fast 20-jährigen Beraterzeit, wo ich mehr oder minder ja viele der größten dentalen Unternehmen auch mal beraten habe oder mit denen zu tun hatte. Also was immer der Spruch war oder was immer sozusagen angenommen wurde, also als feste Annahme bestand, war, wenn du ein neues Produkt rausbringst, du musst den amerikanischen Markt gewinnen oder du musst den deutschen Markt gewinnen. Und wenn du entweder den einen oder den anderen gewonnen hast, sprich eine erfolgreiche Markteinführung des Produkts hattest, dann kannst du es auch in anderen Märkten probieren und dann wird es klappen. Wenn du es in Deutschland nicht hinkriegst und in Amerika nicht hinkriegst, brauchst du in kein anderes Land zu gehen, weil alle Händler, alle Zwischenhändler, alle Depots gucken auf diese beiden Märkte. Das war eigentlich so das Gesetz der dentalen Industrie, des dentalen Handels der letzten 20 Jahre, die mich auch so ein bisschen geprägt hat. Also deswegen auch EDS kann ich super nachvollziehen, wenn es hier ankommt, dann, also man kann sagen, die Perser, die Saudis, auch die Asiaten, auch die Südamerikaner und die Südeuropäer, ganz egal, wo du hingehst, wenn ein Produkt in Deutschland erfolgreich war, dann findest du dort überall Händler, die das Produkt auch vertreiben wollen. Punkt. Das ist auch immer noch heute so. Also, wenn es hier erfolgreich ist, findest du in 50 Ländern der Welt die besten Händler in den jeweiligen Ländern und dann kriegst du das Produkt rein. Ja, und ich hoffe, dass wir uns das jedenfalls so ein bisschen erhalten können. Und ja, da müssen wir ein bisschen was für tun, lieber Florian. Können wir mal die Köpfe zusammenstecken, wo wir da unsere Patienten in die Mitte schmeißen können, um das zu unterstützen?
Ja, vielleicht, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Vielleicht ist Köln deswegen attraktiv, weil es eben so ein zentraler Punkt ist zwischen eben Amerika und Asien. Weil natürlich ist der chinesische Markt ist viel größer als der deutsche oder der amerikanische Markt ist viel größer als der deutsche. Aber trotzdem, vielleicht treffen sich genau diese Leute dann eben eher bei uns. Ich habe die Sinodental erlebt da in Peking, die eine sehr, sehr große Messe war, eigentlich extrem professionell. Und ich meine, das ist schon lange her, dass ich das letzte Mal war. Also die hat sich bestimmt nochmal deutlich weiterentwickelt. Chicago Midwinter Meeting, was da an Trade Show ist, das war eher erschreckend, als ich das erste Mal war. Das hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Das hat eher so an Flohmarkt erinnert.
Ja, höre ich ganz oft. Habe ich dieses Jahr auch wieder gehört von einem amerikanischen Fondsmanager, mit dem ich mich im Rahmen der EDS getroffen hatte. Der sagte zu mir, er hat jetzt ganz, ganz viele Unternehmenslenker von kleineren dentalen Firmen mit, also klein bis 1000 Leute, die noch nicht auf der EDS waren. und hat denen gesagt, okay, Chicago Midwinter und egal, New Yorker Show, vergiss all das, wenn du eine richtige Messe sehen willst, wo richtige Häuser gebaut werden. Wenn du das sehen willst, musst du zur EDS. Fand ich lustig. Florian, vielen, vielen Dank für dein Update. Total nett, dass wir uns mal wieder ausführlich unterhalten haben und so viele dran teilnehmen können an deinen Einblicken. Und schön auch zu sehen, dass es dir gut geht, dass dir der Urlaub auch scheinbar hier oben im schönen Norden auch immer noch gut bekommt, dir und der Familie. Fährst du dieses Jahr wieder hier in die Geltinger Berg?
Nee, leider nicht. Also wenn es nach mir gehen würde, du hast es ja beschrieben, also ich bin so viel unterwegs, dass ich gerne irgendwo bin, wo es ruhig ist im Urlaub. Aber meine Kinder sind inzwischen so groß, dass das Urlaubsziel muss attraktiv genug sein, dass sie mitkommen.
Das kommen sie nicht mit.
Ja, leider nicht dort. Wir sind deutlich weiter weg und ich habe es aber geschafft, dass all meine Kinder mitkommen. Also insofern, wir sind eine komplette Familie unterwegs.
Wie viele Kinder hast du denn?
3. Ich habe 2 Töchter. Also eine studiert Medizin in Düsseldorf, die andere hat gerade ein IB fertig und studiert ab September in Amsterdam und einen 14-jährigen Sohn, der hier auf der Schule ist. Aber dass die beiden Älteren eben mitkommen, das muss das Urlaubsziel attraktiv.
Das ist bemerkenswert. Es muss dann immer, das ist auch so mein Geheimtrick, es muss dann ein bisschen spektakulär sein, dann kommen sie nämlich alle noch gerne mit. Und wenn du ihnen sagst, ey, wir fahren mal hier zu Oma Erna auf dem Bauernhof in die Lüneburger Heide, da brauchst du gar nicht fragen, ob da jemand mitkommen will. Florian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein gutes Händchen bei der Auswahl deiner ganzen Events und dass du das alles so zeitlich unter einem Hut bekommst. Und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Christian, vielen Dank. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Du bist ein Top-Gesprächspartner. Also insofern sehr, sehr gerne wieder.
Danke, danke, Tito. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, lieber Florian. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch eine positive Nachricht bei iTunes oder Spotify und schaltet beim nächsten Mal wieder an. Fragen gerne an henrizi@optim-hc.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.